Vielen Dank an Herrn Professor Lehrdeuter für die Einladung zu diesem Referat. Und wenn wir über das Thema der Frakturen reden, das ja das zentrale Problem der Osteoporose darstellt und damit zusammenhängend auch über die Möglichkeiten, frühzeitig sie zu vermuten bzw. zu erkennen, so soll der Schwerpunkt der kommenden Präsentation vornehmlich auf dem radiologischen Teil liegen. Osteoporose ist definiert als eine Skeletterkrankung, die durch eine unzureichende Knochenfestigkeit charakterisiert ist und zusätzlich auch zu einem erhöhten Frakturrisiko prädisponiert. Das ist die Definition der DVO-Leitlinien im pathophysiologischen Sinn. Es gibt noch zusätzlich, neben anderen Möglichkeiten der Definition, eine operationale Definition der WHO, und zwar, dass die Osteoporose durch den T-Score definiert ist, wenn er kleiner als minus 2,5 ist, nicht plus 2,5, minus 2,5. Das heißt, hier ist ein klarer Bezug auf die Knochendichtemessung oder Osteodensitometrie, und es ist auch in der letzten Zeit als neuer Zusatz dazu gekommen, dass diese Definition erst zu verwenden ist, wenn andere Osteopathien ausgeschlossen sind. Das ist ein Fortschritt, weil es mit den Begriffen Osteopenie und Osteoporose, die auch in der Klassifikation von Canis eingeführt sind, andererseits aber als Krankheitsbilder oder als klinisch-radiologische Symptome definiert sind, immer wieder Überschneidungen gegeben hat. Das heißt, die Korrelation vom Frakturrisiko und dem T-Score ist sehr klar gegeben. Was ist die klinische Relevanz? Weltweit ist die Prävalenz hoch, sowohl was die sogenannten Fragilitätsfrakturen der Hüfte, des Unterarms, der Wirbelsäule und zusätzlich auch des Humerus betrifft, wobei man hier einen signifikanten Bezug zum Lebensalter erkennen kann. Wenn man sich Daten aus dem europäischen Raum ansieht, so ist dieser klare Anstieg und diese klare Korrelation mit dem Lebensalter noch deutlicher, weil ja hier die Lebenserwartung höher ist, als wenn man andere außereuropäische und außernordamerikanische Länder in die Studie mit einbezieht, so wie das hier bei dieser Untersuchung der Fall gewesen ist. Und nicht zu unterschätzen, man sieht auch, dass es eine klare Korrelation gibt mit der Lebenserwartung und den Wirbelfrakturen. Dies gilt übrigens nicht nur für die rein parotischen Frakturen, sondern auch beispielsweise bei multiplem Myelom. Das bedeutet, wenn man den sogenannten Daily Score heranzieht, die Day Adjusted Life Years, also die Lebenserwartung, so kann die Osteoporose in diesem Kontext durchaus als eine sehr ernstzunehmende Erkrankung gesehen werden, die, vergleicht man sie mit Tumorerkrankungen, eigentlich nur unter dem Wert des Bronchuskarzinoms liegt. Die Früherkennung spielt sich vor allen Dingen ab beim Bereich der Wirbelfrakturen. Denn hier kommt es immer wieder zu unklaren klinischen Assoziationen mit unspezifischen Beschwerden oder auch mit keinen Beschwerden, wobei sich hier bis zu einem gewissen Grad der Begriff der Silent Fractures eingebürgert hat. Und es wurde in den vergangenen Jahren in mehreren Studien, die bekannteste davon ist die Impact-Studie, nachgewiesen, dass die frühen Stadien von vertebralen Frakturen sicherlich unterdiagnostiziert werden. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht unwesentlich, die Thorax-Röntgenaufnahmen, vor allen Dingen die Seitaufnahmen, dazu heranzuziehen, Wirbelfrakturen frühzeitig zu erkennen. Und das ist eine Frage auch des Bewusstseins machen unter der Ärzteschaft. Wir haben das auch im eigenen Krankengut in einer nicht publizierten kleinen Beobachtungsserie nachweisen können, dass bei Besuchern einer Kuranstalt in Baden bei Wien in den Jahren 2001 bis 2004 die Anzahl der auf dem Thoraxröntgen erkannten Hinweise auf eine Osteoporose relativ signifikant angestiegen ist. Um nun hier das Bewusstsein in der Ärzteschaft zu schärfen, gab es von der International Osteoporosis Foundation gemeinsam mit der European Society of Musculoskeletal Radiology in den vergangenen Jahren eine Initiative, die Vertebral Fracture Initiative, die sich nun auch mit der heutigen Veranstaltung das Billroth-Haus, die Gesellschaft der Ärzte, anschließt. Es gibt hier CDs mit entsprechenden Online- oder digitalen Kursen, die auf die Probleme und die Möglichkeiten der Frühdiagnostik aufmerksam machen, die auch hier außen aufgelegt sind. Zusätzlich wird ein eigener Weblink auf der Homepage der Gesellschaft eingerichtet, der auch auf diese Initiative hinweist. Weiters wurde von uns im Rahmen einer österreichweiten Studie ein österreichisches Netzwerk, ein radiologisches Netzwerk geschaffen mit knapp 100 Teilnehmern in niedergelassenen Instituten, Ordinationen bzw. auch Spitalsabteilungen. Sie sehen hier einen Auszug aus der Liste, die sich alle schriftlich, fast vertraglich unterworfen haben diesem Projekt und nun auch die entsprechenden Quantifizierungsmethoden anwenden. All diese Überlegungen fließen nun auch in standardisierte Leitlinien oder Zuweisungskriterien zu dieser Fragestellung ein. Gemäß EU-Vorgaben ist das in allen europäischen Staaten in schriftlicher Form darzulegen. Und Sie sehen hier Beispiele von europäischer Ebene, von Österreich, Deutschland und auch Großbritannien. Aber kurz zusammengefasst ist sehr klar, dass bei diesen Fragestellungen die Knochendichtemessung und die Projektionsradiographie die Basisverfahren sind, um hier eine Diagnostik zu erreichen. Diese Indikationen sind heute in verschiedener Form gelistet. Wie bereits erwähnt, ist das Lebensalter ein besonders starker Prädiktor von Frakturen. Sie sehen hier an dieser Zusammenstellung aus der Leitlinie des Deutschen Dachverbandes für Osteoporose einen signifikanten Anstieg von Frakturen, unabhängig, ob es Hüftfrakturen oder Wirbelkörperfrakturen sind, in Korrelation mit dem Lebensalter, und der Cut-off-Point wird allgemein bei 60 bis 70 Jahren angesetzt. Daneben gibt es noch vor allen Dingen als Faktor bereits vorhandene Fragilitätsfrakturen und eine immer länger werdende Liste von variablen Grunderkrankungen, die mit einer Demineralisation assoziiert sind. Das bedeutet, dass die obligate Basisdiagnostik aus der Anamnese und dem klinischen Befund, vor allen Dingen den Bezug zu Rückenschmerzen bzw. schmerzunabhängigen Indikatoren für prävalente Wirbelfrakturen, sich zusammensetzt, Faktoren der sekundären Osteoporose und den verschiedenen Einflussgrößen, die man heute zusammenfasst unter dem Begriff der modifizierbaren Frakturrisiken, also das ist der Nikotinabusus bzw. das Sturzrisiko, die dann alle zusammenfließen in das Gesamtfrakturrisiko, wie es dann mit der Knochendichtemessung, und Sie sehen hier so ein exemplarisches Beispiel, festgelegt werden kann. Die Therapiebasis ist bei Erwachsenen im Gegensatz zu Kindern der T-Score, der sowohl grafisch als auch numerisch ausgedrückt wird. Und dieser eignet sich auch zur Quantifizierung der Demineralisation, zur Abschätzung des individuellen Frakturrisikos. Letzteres ist auch grundsätzlich mit anderen Verfahren möglich, nämlich mit dem quantitativen Ultraschall und auch der quantitativen Computertomographie. Die Rolle der Projektionsradiographie, die in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert wurde, ob sie überhaupt notwendig ist und durch die Knochendichtemessung nicht voll ersetzbar ist, ist heute ebenfalls relativ klar definiert. Man weiß, dass als Surrogate-Biomarker nur die Projektionsradiographie beispielsweise von der amerikanischen Food and Drug Administration anerkannt ist und nicht der T-Score, da hier eine viel zu große Anzahl von Einflussgrößen in dieses Projektionsverfahren, das auch andere Ursachen einer Verkalkung im Strahlen, im Verlauf des Röntgenstrahls berücksichtigt, vorhanden sind. Grundsätzlich ist die Strahlenexposition, wenn man BWS und LWS-Aufnahmen macht, gering. Es ist vergleichbar mit einem Jahr natürlicher Strahlenexposition. Was man dabei auch sagen muss, der immer wieder erwähnte Begriff der osteopenischen Knochenstruktur, der durchaus ein Hinweis sein kann für eine Osteoporose, ist ein sehr schwacher Prädiktor für Frakturen. Wenn man ihn hat und wenn er signifikant dargelegt ist, so hat er zwar eine Sensitivität von 46%, aber ihn alleine als Prädiktor heranzuziehen und daraus etwas abzuleiten, ist problematisch insofern, als die subjektiven Einflussgrößen und die subjektiven Unterschiede, die Inter-Observer-Variabilität hier besonders bei digitalen Röntgenaufnahmen besonders hoch sind. Verloren gegangen ist in den heute verfügbaren Leitlinien zur Osteoporose-Diagnostik ein Verfahren, das in den 80er Jahren sehr gut wissenschaftlich validiert wurde, der sogenannte Singh-Index. Mit dem wurden die Trajektorien des proximalen Femurs klassifiziert von Grad 7 bis Grad 1 und es hat sich gezeigt, dass das eine sehr gute Korrelation ist mit dem Frakturrisiko, wenngleich die pathophysiologische oder biomechanische Erklärung hier limitiert ist, denn grundsätzlich müsste man ja davon ausgehen, dass die kortikale Dicke der wesentliche Faktor für die Bruchfestigkeit des Knochens in diesem Bereich ist und nicht die auf die kompressive Stabilität ausgerichteten Spongiosa Trabekel. Röntgenaufnahmen der Hüften sind aber grundsätzlich nicht empfohlen. Ein Wort zur quantitativen Computertomographie. Sie ist in den vergangenen Jahren als das primäre Verfahren zur Bestimmung der Knochendichte angesehen worden und wurde eigentlich heute mehr oder weniger durch die Osteodensitometrie in Form der DEXA abgelöst. Obwohl die Computertomographie, man mit der Computertomographie in der Lage ist, auch einen T-Score zu berechnen, wenngleich das nur über gewisse Umwege möglich ist, was immer wieder als Limitation angesehen wurde und auch mit heute modernen Techniken es möglich ist, zusammen mit einem Phantom aus einer CT des Abdomens beispielsweise ebenfalls Dichtemessungen durchzuführen, beziehungsweise dreidimensionale Rekonstruktionstechniken zu verwenden, um auch an der Hüfte als Messort computertomografisch die Knochendichte zu evaluieren, muss man sagen, in der Praxis wurde die Computertomographie zurückgedrängt. Sicherlich nicht so sehr aus Kostengründen, weil im Vergleich zur DEXA sind die Anschaffungskosten eines zusätzlichen Phantoms einer bereits bestehenden Anlage vergleichsweise gering. Vor allen Dingen aber durch die bessere Validierung der DEXA und auch sicherlich die in den entsprechenden Zentren gegebene bessere Verfügbarkeit, sodass die Computertomographie heute nicht schlecht, aber unüblich ist. Gleiches gilt für die quantitative Sonographie, mit der ebenfalls eine Abschätzung des Frakturrisikos möglich ist. Mit einzelnen technischen Verfahren kann man auch auf den T-Score Rückschlüsse ziehen, wenngleich er nicht in dieser Form berechenbar ist wie die DEXA. Und es hängt vor allen Dingen, das konnte in einer Studie vom Kollegen Kram dargelegt werden, sehr stark davon ab, wo die Cut-off-Levels angelegt werden, um hier die quantitative Sonographie, vor allen Dingen des Calcaneus, wo sie hauptsächlich praktiziert wird, als wirkliche Möglichkeit und als wirkliches Verfahren zu einer Art Screening von osteoporotisch Erkrankten einzusetzen. Das bedeutet, die Basisdiagnostik ist halt die Klinik zusammen mit der DEXA. Ergänzt in entsprechenden Situationen durch die Projektionsradiographie und das sogenannte Basislabor. Was sehen wir nun an den Daten, die wir hier erhoben haben? Grundsätzlich ist eine Integration aus der Zuweisungsdiagnose für die Bildgebung die Knochendichte-Resultate und die Projektionsradiographie notwendig, um hier eine Einschätzung im klinischen Kontext zu erreichen. Der T-Score ist dieses wesentliche Element, das wir heute haben als Basis zur Therapie. Und wir sehen hier, dass der T-Score mit dem Frakturrisiko, mit der Fracture Probability und auch in Abhängigkeit vom Lebensalter sehr klar korreliert. Je niedriger der T-Score, desto höher die Frakturwahrscheinlichkeit. Und dies sind sehr eindeutige Bezüge. Andererseits ist es wesentlich zu wissen, dass der T-Score durch ein Verfahren berechnet wird, das den gesamten Patientenkörper durchstrahlt, das heißt Verkalkungen durch degenerative Veränderungen, durch Mikrofrakturen in der Wirbelsäule, durch darüber überlagernde Gefäße oder Ähnliches fließen hier ein. Messfehler werden entsprechend durch Korrekturfaktoren, zum Beispiel den sogenannten Fettfehler von etwa 13%, und der ist auch wieder altersabhängig, eliminiert. Aber grundsätzlich ist das der Grund, warum dieses Verfahren kein Surrogate-Marker sein kann. Der Trend geht heute sehr klar, und das ist auch im kürzlich veröffentlichten österreichischen Osteoporosebericht herauszulesen, in die Richtung, neben dem T-Score entsprechende individualisierte Risikoprofile zu entwickeln. Wir sehen hier eine immer länger werdende Liste von verschiedensten Erkrankungen bzw. Einflussgrößen, die dann münden in die Anstrengungen, hier ein absolutes Frakturrisikomodell auf der Basis eines faktoriellen Frakturmodells zu entwickeln. Und Sie sehen, ohne hier auf die Formel näher her einzugehen, dass es vor allen Dingen um die 10-Jahres-Frakturwahrscheinlichkeit geht und sich die vornehmlich aus dem Alter bzw. aus dem Ergebnis der Knochendichtemessung, also dem T-Score und dem Vorhandensein vorhandener Wirbelfrakturen zusammensetzt. Jeder, der sich mit der Osteoporose-Diagnostik beschäftigt, hat schon einmal die Situation erlebt, dass diskrepante Befunde vorgelegen sind. Ein Patient hat eine manifeste Fraktur und der T-Score ist normal. Die Erklärungen dafür sind verschieden. Die einfachste ist, es auf Messungenauigkeiten und Messfehler zurückzuführen, aber es ist heute allgemein anerkannt, dass dies sicherlich nur ein Teil des Problems sein kann, sondern das Verfahren an sich offensichtlich gewisse Limitationen hat. Daher gehen seit Jahren die Forschung in Richtung der Analyse der Knochenqualität, vor allen Dingen der Knochenarchitektur, die unter diesem Begriff hauptsächlich verstanden wird. Sie sehen hier eines der ersten Bilder unseres seit wenigen Wochen an unserer Abteilung verfügbaren Mikro-CT-Gerätes, mit dem man sowohl in vitro als auch in vivo Untersuchungen machen kann, mit der entsprechenden um vieles höheren Auflösung, die hier verfügbar ist, und auch der Möglichkeit der dreidimensionalen Rekonstruktion, um in die Richtung der Knochenqualität und Architektur für entsprechende weitere diagnostische Verfahren einsetzen zu können. Die Quantifizierung von Frakturen ist nicht allgemein standardisiert. Es hat sich jedoch weltweit im Allgemeinen durchgesetzt, der semi-quantitative visuelle Score von Harry Genent aus San Francisco. Und Sie sehen hier Auszüge aus der Publikation der Vertebral Fracture Initiative mit dem sehr übersichtlich dargestellten System. Grad 1 von milden Frakturen beginnt erst bei 20-25%, das zwar den Nachteil hat, dass natürlich dadurch die Sensitivität des Verfahrens eingeschränkt ist, weil man geringfügige Frakturen in dieser Form nicht so erkennen kann. Andererseits hat es den Vorteil, dass verschiedene Differentialdiagnosen wie Wirbelkörper, Deformierungen als Folge eines Morbus Scheuermann bzw. angeborener Veränderungen hier exkludiert werden können. Hier sehen Sie ein typisches Beispiel einer Wirbelfraktur des Grades 1 oder auch hier Grad 1, und das ist ein Beispiel für Grad 3, ebenso wie dieser Wirbel hier kaudal. Etwas genauere Methoden beziehen dieses 6-Punkte-Verfahren ein, wo anhand dieser Punktesetzung, die händisch erfolgt, hier noch auf konventionellen Röntgenbildern die Deformierung quantitativ etwas genauer erfasst wird. Wir sollten uns auch in diesem Zusammenhang bewusst sein, dass der Sprachgebrauch, den wir alle zusammen verwenden, sich beziehen soll auf Wirbelfraktur, denn es ist eine Fraktur, eine Fragilitätsfraktur, wenngleich sie nicht immer traumatisch entstanden ist, und hat eben ihre Konsequenzen bezüglich der Lebensqualität und der Lebenserwartung. Begriffe wie eingesunkene oder deformierte Wirbel werden heute als eher beschönigend empfunden und sollten in der Kommunikation auf medizinischer Ebene eliminiert sein. Das ist eine Technik, wie man aus der DEXA entsprechende rekonstruktive Bilder machen kann, um eben die Projektionsradiographie zu ergänzen, wobei sich allerdings gezeigt hat, dass man sie nicht ersetzen kann, trotz dieser zunehmend besser werdenden Auflösung, weil die Detektoren nicht in der Lage sind, hier beides an Informationen zu vermitteln. Neuerdings haben wir verfügbar computerassistierte Quantifizierungsverfahren. Sie sehen hier eine Zusammenstellung. Die heute verfügbaren Publikationen kommen vor allen Dingen hauptsächlich aus 3 bis 4 Arbeitsgruppen in Dänemark, Manchester und Chicago. Und über die Jahre sieht man, dass sowohl was die Dexamorphometrie betrifft, als auch was die Übersichtsaufnahmen der Projektionsradiographie betrifft, die Genauigkeit durchaus im Zunehmen ist. Und eine Arbeitsgruppe hat es auch schon geschafft, hier entsprechende Sensitivitäten und Spezifitäten zu berechnen. Das ist die Definition, die eben sich bezieht auf eine Höhenminderung von mindestens 20%. Man spricht davon, dass sie dann im klinischen Kontext zu bewerten ist und und dieses Verfahren, das semi-quantitative oder der computerassistierten Quantifizierung, ist da sicherlich geeignet, präzisere Auskünfte zu geben als die bisher deskriptiven Formen der Beschreibung eines Blattwirbels, Keilwirbels oder Fischwirbels, wobei der Fischwirbel sich nicht bezieht auf die fischförmige Form des Wirbels, sondern in der englischen Sprache ist das präziser definiert, weil da heißt der Codfish Vertebra auf das typische Wirbelsäulenerscheinungsbild eines Codfishs, also eines Kabeljaus. Sie sehen hier so ein Röntgenbild dieses Tieres mit diesen typischen eingesunkenen Formationen. Die diffusionsgewichtete MRT ist eine Technik, mit der wir gut differenzieren können zwischen benigne und maligne. Hier sehen Sie das Beispiel eines typischen benignen Wirbeleinbruches, einer Wirbelfraktur mit diesen linearen, subchondralen Ödemen, die Sie ganz klar unterscheiden von den malignen Veränderungen. Zum Schluss noch eine kasuistische Darstellung einer Densitometrie einer Dame, die um die 30 war, eine Inlineskaterin, und Sie sehen hier eine Fraktur am Schenkelhals, in diesem Fall eine Stressfraktur, und die Frage ist gewesen, sollen wir hier eine Knochendichtemessung durchführen, beziehungsweise wie hoch ist das Frakturrisiko bei solchen Patientinnen, wie hoch ist die Knochendichte, und Sie sehen, dass der Wert normal war und das entspricht auch der Literatur. Stressfrakturen bei Sportlern sind, mit Ausnahme, wenn es sich um Patientinnen mit sekundärer Amenorrhoe handelt oder Ernährungsstörungen, an sich kein starker Prädiktor für Frakturen und auch nicht assoziiert mit einer Knochendichte. Es gibt im Gegenteil sogar einige Sportarten wie das Fechten, das Sprinten oder das Tennis, wo es zu einem positiven Effekt kommt. Zusammengefasst also ist die Basisdiagnostik, die DEX und die Projektionsradiographie, und es ist heute ein sehr klarer Trend zu sehen, dass wir vom T-Score nicht wegkommen, aber dieser T-Score sehr wesentlich durch ein komplexes Modell einer Risikoabschätzung von osteoporotischen Frakturen ergänzt werden wird. Vielen Dank.